HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir alle brauchen zurzeit gute Nerven. Homeoffice, die Kinder sind zu Hause. Die Hausaufgaben werden von den Lehrern online zugestellt. Vielleicht machen auch Sie sich Sorgen um ältere Angehörige. Vielleicht haben Sie auch Kinder gerade im Krankenhaus, in einer Behandlung, kennen jemanden mit einer Immunschwäche. Wir haben also alle etwas die Alarmantennen angestellt, machen uns vielleicht Sorgen. Das heißt, gute Laune nicht verlieren und viel Kraft für einen ungewöhnlichen Alltag tanken in diesen nächsten Wochen in Zeiten von Corona, das ja unser Leben auf den Kopf stellt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir raten natürlich zum einen zu guter Ernährung, denn das stärkt ja das Immunsystem. Und klar, guten Schlaf brauchen wir alle, um fit zu bleiben. Dr. Franziska Rubin ist Medizinerin seit 17 Jahren oder 17 Jahre lang, so ist richtig, hat sie Hauptsache gesund im MDR moderiert und hat einen fantastischen Ratgeber zum Thema Schlaf geschrieben. 34 Millionen Deutsche schlafen nicht gut. Diese Zahl hat mich wirklich erschreckt, weil ich dann zu den Gutschläfern gehöre. Aber was ist eigentlich guter Schlaf? Habe ich Franziska Rubin gefragt.
Guter Schlaf ist, wenn man am nächsten Tag einfach fit ist. Wenn man sich ausgeschlafen fühlt, wenn man sich freut auf den Tag oder zumindest die Kraft dafür hat. Und wenn man nicht im Laufe des Tages todmüde wird oder am besten noch gegen einen Baum fährt oder am schlechtesten.
Wenn wir beide jetzt das Gefühl haben, wir sind gut ausgeschlafen, haben wir dann irgendwas richtig gemacht und andere machen was falsch? Oder woran liegt das, dass der eine gut schläft und der andere dann doch so viel Schwierigkeiten damit hat?
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz umfassende Frage. Dafür gibt es nämlich ganz viele Ursachen und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil es einfach Wahnsinn ist. Die gute Nachricht ist aber, man kann ganz viel selber dazu beitragen, dass man wieder gut schläft, weil man höchstwahrscheinlich einiges falsch gemacht hat.
So, und all diese super Tipps von Ihnen, Frau Rubin, werden wir natürlich heute im Laufe der Sendung noch verraten. Aber der Körper braucht Schlaf, das ist ja nun kein Geheimnis. Warum eigentlich?
Im Schlaf regenerieren wir. Wir erholen uns, aber vor allen Dingen sortieren wir auch. Also unser Gehirn zum Beispiel sortiert in der Nacht, was es von den Informationen des Vortags gerne behalten möchte oder muss. Mhm. Und der Rest wird entsorgt. Es entgiftet aber auch.
Was haben Sie heute Nacht entsorgt? Was konnte weg? So, jetzt mal raus hier mit den trashy Informations, Frau Doktor.
Hoffentlich nicht die falschen Sachen, das weiß man ja erst am nächsten Tag. Ne? Wir haben ja gar kein Gefühl dafür, wie viele Informationen an einem Tag auf uns einprasseln. Unentwegt und das wird sozusagen gefiltert, aber das andere, was ganz wichtig ist, auch entgiftet. Das heißt, auch das Gehirn schafft in der Nacht Ablagerungen weg und deshalb weiß man wissenschaftlich, dass schlechter Schlaf auch für zum Beispiel Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson prädestinieren. Also das ist nicht ganz ohne und der Körper macht das Gleiche. Also Schlafmangel führt dazu, dass wir vermehrte Entzündungen haben, dass unsere Infektanfälligkeit hochgeht, dass wir mehr Herzinfarkte bekommen, mehr Schlaganfall, dass wir anfälliger für Diabetes sind und auch dicker werden. Also Schlaf ist etwas, was wir dringend brauchen und nicht, wie man im Mittelalter gedacht hat, man braucht gar keinen Schlaf.
So, im Mittelalter sind wir ja zum Glück nicht mehr. Dr. Franziska Rubin über guten Schlaf heute bei mir im HR3 Sonntagstalk. Meine sanfte Medizin für Sie ist ja immer unser Sonntagstalk hier, aber meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf heißt das Buch von meinem heutigen Gast, Dr. Franziska Rubin. Und wer sich in diesen turbulenten Zeiten nachts in den Kissen wälzt und vielleicht unruhiger schläft als sonst, findet hier hoffentlich heute den einen oder anderen Tipp, um wieder etwas ruhiger zu schlafen, einzuschlafen, durchzuschlafen. Denn unser Körper braucht Schlaf, um sich zu regenerieren, um Krankheiten zu minimieren, um widerstandsfähiger zu sein. Aber auch unser Hirn muss in der Nacht so einiges filtern, was wir langzeitig speichern müssen und das, was wir eben schon besprochen haben mit Dr. Rubin, was eben auch weg kann. Aber wie viel Schlaf brauchen wir denn tatsächlich? Das habe ich Franziska Rubin gefragt.
Also ein Baby braucht ja noch 15 bis 16 Stunden Schlaf, auch wenn es der Mutter manchmal subjektiv nicht so vorkommt, weil es natürlich immer so in Bruchstücken schläft und mal hier und mal da. Und ein Erwachsener, ein älterer Mensch braucht nur noch 5 bis 6 Stunden Schlaf. Das heißt, es nimmt ja massiv übers Leben ab, die Schlafdauer. Und Schlafdauer ist sehr individuell. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Es gibt Menschen, die gehen um 10 Uhr ins Bett und wachen um 3 Uhr auf und denken, sie haben massive Durchschlafstörungen und quälen sich im Bett, bis es 5 oder 6 ist.
Was sollen die machen? Lieber später ins Bett gehen und dann bis 6 schlafen?
Genau, oder? Es kann sein, dass sie tatsächlich nur 5 Stunden Schlaf brauchen. Es gibt also Leute, die dann eigentlich aufstehen sollten, Und für die kann man wirklich nur sagen, wirklich versuchen, abends noch Dinge zu machen, später ins Bett zu gehen und dann von mir aus von 12 bis 5 zu schlafen.
Was ist mit denen, die einmal aufwachen und dann eben diese 3 oder 4 Stunden einfach an die Decke starren? Wann redet man denn von einer Schlafstörung? Das ist ja, ja auch noch ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Das ist ja was anderes, als wenn man ab und zu einfach vielleicht besonderen Stress im Büro hat oder privat ein Problem, über das man nachdenkt. Wenn man regelmäßig nicht mehr durchschlafen kann, sprechen wir dann von einer Schlafstörung?
Genau, also das ist normal, dass man mal, weil unsere Seele halt vieles verarbeitet im Schlaf, dass man ab und zu schlecht schläft. Und wenn man einen ganz herben Verlust hat, kann es ja sogar so sein, dass man auch die Mediziner sagen oder wir Mediziner sagen, okay, da sind mal Schlaftabletten okay. Wenn das mehrere Wochen anhält, dann würde ich sagen, ist es spätestens Zeit, mal Naturheilmittel, Hausmittel zu versuchen. Und wenn man damit nicht klarkommt, ist dann natürlich der Gang zum Arzt, sagen wir mal, spätestens nach 4 bis 6 Wochen auch angezeigt.
Das wäre das Zeitfenster, wo Sie sagen, wenn es so lange anhält, dann soll man wirklich mal einen Termin vereinbaren. Genau. Was können denn Schlafstörungen anrichten? Ist das genau das, was Sie eben auch gesagt haben?
Ja, also all diese Krankheiten? Viele Krankheiten können daraus entstehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass es uns tagsüber nicht gut geht. Und dann kann man leiden und ein bisschen zum Depressiv werden. Und wir wissen, dass 19% der tödlichen Verkehrsunfälle auch zum Beispiel durch Schlafstörungen verursacht werden, weil Leute am Steuer müde werden oder sogar einnicken. Also es hat auch richtige Konsequenzen.
Welche Form von Schlafstörung ist denn eigentlich am weitesten verbreitet? Können wir das festhalten? Kann man das kategorisieren?
Also ich denke mir, dass Ein- und Durchschlafstörung ist ja oft das Gleiche, weil wer nachts nicht durchschläft, man sagt zwar diesen klugen Spruch, Einschlafstörungen lassen uns nicht einschlafen, weil wir bewusste Probleme haben, Durchschlafstörungen unbewusste Probleme, also wenn man so vieles reinfrisst und eigentlich gar nicht weiß was, dann führt das oft dazu. Am Ende ist es das Gleiche, weil wir ja nachts aufwachen und auch wieder nicht einschlafen können. Mhm. Und deshalb wirken Hausmittel für das eine wie das andere zum Beispiel. Ich denke, ganz schwierig wird das Ganze, wenn es verbunden ist mit Apnoen, also diesen Aussetzern. Und deswegen gibt es ja auch diesen Tipp zu sagen, wenn das lange anhält und wenn man tagsüber ganz, ganz müde ist, sollte man zum Arzt gehen, um seinen Schlaf untersuchen zu lassen. Denn manche Menschen schnarchen nicht nur, sondern sie hören auf zu atmen. Und zwar längere Zeit. Und das merkt oft nur der Partner. Der hört dann dieses Schnarchen so. Ich mache das jetzt mal so ähnlich vor. Und dann plötzlich nix. Pause. Und es kommt kein Atmen. Das kann ja bis eine Minute anhalten oder sowas. Das ist für den, der daneben liegt, wirklich total bedrohlich. Der denkt, der ist ja jetzt abgenippelt.
Wenn der nicht gerade schläft, sonst merkt er das ja nicht, ne?
Ja, ja. Aber das ist halt so komisch, weil man gewöhnt sich, unterbewusst hört man wahrscheinlich auch den neben sich so schnarchen und dann zack, ist es plötzlich weg. Und es ist oft der Partner, der dann den Betroffenen zum Arzt schickt. Und diese Apnoen machen wirklich Schäden am Gehirn, im Stoffwechsel. Und das ist dann etwas, was wirklich massive Konsequenzen haben kann.
Mhm. Also das sollte man auf jeden Fall behandeln lassen, wenn einen der Partner darauf anspricht, das nicht zur Seite schieben, weil es einem vielleicht peinlich ist, sondern da tatsächlich Ihrem Rat folgen, Dr. Rubin, und zu sagen, da muss man mit einem Profi reden. Jetzt haben wir das Wort Durchschlafstörung besprochen, aber Sie haben eben auch von Einschlafstörungen nochmal gesprochen. Das Zeitfenster, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist ja so 5 bis 25 Minuten sind normal, bis wir alle dann tatsächlich so ein bisschen wegdämmern.
Genau.
Und in die Schlafphasen hineinrutschen. Ab wann habe ich denn eine Einschlafstörung, wenn das länger als eine Stunde dauert, oder?
Ja, ja, das sind die Leute, die dann immer auf den Wecker gucken. Das ist zum Beispiel schon das erste Problem. Deswegen der erste Tipp, Wecker weg. Also es sind einfach die Leute, die sich ewig im Bett wälzen und sagen, nee, ich kann eigentlich nicht einschlafen. Und
warum kommen die nicht zur Ruhe?
Meistens hat es was mit Stress zu tun. Mhm. Manchmal hat es aber auch mit der falschen Schlafzeit zu tun. Gerade ältere Menschen machen oft den Fehler, dass sie zum Beispiel nachts nicht gut geschlafen haben. Dann legen sie sich mittags hin und dann gehen sie von mir aus 9 oder 10, weil es auch irgendwie langweilig ist, ins Bett. Sie sind aber eigentlich nicht müde, ne? Das heißt, das ist der erste Fehler, den man machen kann. Dann gibt es viele Fehler, die man machen kann vom Thema Stress runterkommen. Das ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit das größte Thema. Wir fahren den ganzen Tag mit Adrenalin hoch. Also wir regen uns auf über Dinge, wir sind sehr hektisch unterwegs, wir müssen Termine einhalten, wir gucken den ganzen Tag aufs Smartphone, viele in den Fernseher, das ist blaues Licht macht wach und wir kümmern uns wenig um unsere Entspannung. Atemübungen, Meditation, Yoga und so, das gehört bei anderen Kulturen selbstverständlich dazu, bei uns, wir lachen es, ja genau.
Frau Doktor.
Hat schon funktioniert, ja.
Ich glaube, wir müssen einen Song spielen, das wirkt ja hier.
Was hilft vielleicht gegen Corona? Ein starkes Immunsystem. Und was stärkt unser Immunsystem? Gutes und ausreichendes Schlafen. Was schwächt das Immunsystem? Schlechter Schlaf, unruhiger Schlaf, Schlafstörungen. Und jeder zweite Deutsche hat Schlafstörungen. Diese Zahl hat mich wirklich erschreckt. Und wir Frauen schlafen häufiger schlecht als Männer. Warum ist das eigentlich so? Das habe ich heute zum Thema Schlaf Dr. Franziska Rubin gefragt, die sich ja intensiv mit Schlafstörungen und Schlafen beschäftigt hat.
Das hat wahrscheinlich was mit dem Multitasking zu tun, mit diesem Versuch, immer alles gleichzeitig zu machen. Aber wir kriegen es nicht. Statistisch gesehen.
Wir kriegen es jetzt beim Multitasking nicht hin oder wir kriegen nicht mehr Schlaf?
Wir kriegen nicht mehr Schlaf, obwohl okay. Wir mehr bräuchten.
Warum?
Ja, weil es einfach nicht da ist. Es ist so viel zu tun.
Also wir sind praktisch die ganze Zeit gefordert und der Körper würde das abrufen wollen.
Genau.
Und was ist mit dem Multitasking-Mann? Solche Exemplare gibt es jetzt auch immer häufiger.
Gibt es das?
Ja, ich kenne welche.
Schön, ja, dann brauchen die wahrscheinlich demnächst auch mehr Schlaf und kriegen es auch nicht. Edge.
Und das heißt, gibt es denn sonst noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn es um das Thema Schlaf geht? Verarbeiten wir Stress anders als Männer vielleicht?
Ich weiß es nicht.
Thema
das kann
Schnarchen?
Ich jetzt nicht sagen. Was ich ganz definitiv weiß, ist, dass junge Eltern, egal ob Männer oder Frauen, dass die in den ersten 2 Jahren ein Viertel zu wenig schlafen. Die verlieren praktisch ein Viertel ihres Schlafes. Und das erklärt dann auch, warum man im Auto sitzt und fährt und denkt, eigentlich sollte ich nicht fahren. Das ging mir nämlich auch so, als die Kinder klein waren.
Ja, und eigentlich muss man sich wundern, wie dieses Land noch funktioniert mit den ganzen Schlafzombies. Das muss man wirklich so sagen. Ja, jungen Eltern, die durch die Gegend schieben und eigentlich Wahnsinn, gar nicht zurechnungsfähig sind. Wir lachen jetzt ein bisschen, aber die Zurechnungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit lässt ja massiv nach bei Schlafmangel.
Genau.
Was ist mit den Schnarchern? Komm, da sind doch mehr auf der Männerseite, oder?
Ja, Schnarchen betrifft deutlich mehr die Männer. Das
Gutes
stimmt.
Thema, da können wir mal
und
ausholen.
Deswegen schlafen übrigens Frauen auch schlechter, wenn sie einen Partner an der Seite haben, statistisch gesehen. Währenddessen Männer besser schlafen mit einer Frau. Ist das ein Ding, hä?
Aber was machen wir denn gegen diese schnarchenden Schlafräuber?
Ja, Schnarchen ist ja oft nur nervig, obwohl es sehr, sehr laut sein kann. Man weiß ja, das geht über 90 Dezibel, wo praktisch ein Düsenflieger landen kann.
Du meine Güte.
Und man hört es ja manchmal sogar Nachbarn, ne? Von anderen Wohnungen, finde ich so. Wenn man durchs Rattenhaus schleicht morgens so.
Oh Gott.
Das ist schon heftig.
Ich kenne das nur vom Campingplatz,
also,
aber gut.
Ja, das stimmt, da hört man das auch von den Zelten. Also ich glaube, das ist ja oft nicht pathologisch, also nicht krankmachend, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt, dann muss man einfach das Zimmer wechseln als Partner. Wenn es krank macht, dann führt es häufig am Ende zu einer Atemmaske, die mit Überdruck das erledigt. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Hausmittelchen. Es gibt verschiedene Mundformer, es gibt Nasenklammern, es gibt bestimmte Gymnastik und viele Leute sind Schnarchen auch aus allergischen Gründen, gerade jetzt dann im Frühjahr wieder. Und da hilft abends eigentlich sehr gut den ganzen Mund- und Rachenraum mit Salzwasser spülen. Also Salzwasser, Nasendusche, Salzwasser gurgeln. Dann mache ich die ganzen Keime raus und die Nasenschleimhäute schwellen ab. Das ist was Sinnvolles. Überhaupt für Allergiker ist das tipptopp.
Und Sie sagen nochmal auch ganz klar, lieber das Schlafzimmer dann tatsächlich wechseln, sich einen anderen Schlafort suchen. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Wohnsituation an. Wenn die Eltern nur ein Schlafzimmer haben, dann kann man ja schlecht unterm Kühlschrank liegen. Aber da auch nicht das offen auch in der Partnerschaft dann anzusprechen, bevor man schlecht schläft. Habe ich das ja richtig verstanden?
Naja, klar. Ich meine, irgendwie, das nützt ja nichts, wenn man dann ständig dann oder über den Ehemann heimlich mit dem Bett in den Flur schiebt.
Ja, das macht ja auch aggressiv, wenn man wenn man dann einen Partner hat. Also vielleicht sagen ja einfach viele Männer am nächsten Morgen, ach, das habe ich mir beim Rasieren zugefügt, dabei haben sie nachts Tritte oder Schläge von ihrer Frau bekommen, weil sie so heftig schlafen. Wenn man einen Schnarcher neben sich hat, kann ich mir vorstellen, dass das richtig aggressiv macht. Wollen wir gleich mal über Matratzen reden, weil wie man sich bettet, so schläft man ja vielleicht auch.
Ja, da gibt es übrigens noch einen Tipp vom Schnarchen, fällt mir gerade ein. Nämlich viele Leute schnarchen nicht mehr, wenn sie auf der Seite liegen.
Aha.
Also versuchen, auf die Seite zu drehen. Ich habe mir das auch mal abgewöhnt, auf dem Rücken zu schlafen, weil ich auch mal geschnarcht habe. Und jetzt habe ich immer ein zerknittertes Gesicht morgens. Also man tauscht das eine gegen das andere ein.
Und das Dekolleté zerknittert ja auch schneller, wenn man auf der Seite liegt.
Oder?
Ja, ich bin Rückenschläfer.
Aber ich glaube,
so kann es
gehen.
Dr. Rubin, gleich mehr mit Ihnen. Tolle Tipps heute rund um das Thema Schlaf. Wir reden gleich weiter drüber, ja? Schön wach bleiben.
Wir beschäftigen uns heute an diesem Sonntag beim HR3 Sonntagstalk mit dem Thema Schlaf. Am besten guter Schlaf, aber viele von uns schlafen leider nicht gut. Und deswegen habe ich mir einen Schlafprofi eingeladen. Franziska Rubin ist mittlerweile Seitenschläferin, Mutter von 3 Kindern. Kennt das, denn sie weiß, dass jungen Eltern insgesamt in den ersten 2 Jahren 6 Monate an Schlaf fehlen. Ja, Schlafpensum von jungen Eltern massiv eingeschränkt. Und es gibt 34 Millionen Deutsche, die einfach richtig schlecht schlafen und damit am nächsten Tag nicht fit sind in der Firma, gereizt, zu Hause, einfach nervig. Und von daher müssen wir diese Sendung heute endlich mal machen. Ja. Wir hauen die Tipps hier raus und wir haben jetzt gesagt, so wie man sich bettet, so schläft man vielleicht auch. Matratzen, Kissen und Co. Ja. Ist ja immer wieder eine Diskussion, gerade dann, wenn man zusammenzieht. Welche Matratze ist gut? Gibt es da allgemeine Regeln?
Naja, die beste Matratze ist die, auf der man gut schläft, ne? Also wo sich die Wirbelsäule strecken kann. Und ich persönlich finde, wenn man in einen Bettenladen geht und man legt sich auf die verschiedenen Matratzen, merkt man das sofort. Man merkt sofort, wo man sich gut drauf fühlt. Andere Leute drehen und wenden und schlafen, wie bei L'Oreal, der da einschläft. Quatsch. Einfach reingehen, zack, alles ausprobieren. Ich finde wichtig, wir verbringen 2/3 oder 1/3 unseres Lebens da drin, ja, je nachdem, wie man schläft. Und alle 10 Jahre auswechseln die Matratze. Latex bevorzugen, wenn man Allergiker ist, und ein gutes Kissen. Ja? Also wer auf der Seite schläft, der braucht einfach ein festeres Kissen als die, die auf dem Rücken schlafen. Und groß genug muss es sein, ne? Wenn man sich da auf 1,20 zusammenkuschelt. Das macht die ersten 3 Monate Spaß, aber danach stört man sich einfach.
Ja, das ist so, ne? Der eine dreht sich zum Beispiel. Es gibt ja diese Drehzahlen, haben Sie aufgeschrieben, nicht nur bei den Autos, sondern eben auch, wie oft wir uns im Schlaf drehen. Der eine häufiger, der andere weniger häufig.
Ja, 20 bis 40 Mal, sagt man. Ne?
Ohne, dass man das selber merkt, wälzen wir uns da hin und her.
Ja.
Was ist denn gut für den Rücken? Harte oder weiche Matratze oder ist das tatsächlich individuell?
Also ich würde mal sagen, zu hart kann man eigentlich ab einem gewissen Alter nicht mehr ertragen. Zu weich auch nicht, weil dann die Wirbelsäule in einer Form durchhängt, in der sie nicht gemacht ist. Und deshalb macht es schon Sinn, sich da drauf zu legen und dann zu gucken. Das kann ja der Partner dann gucken, macht denn der Körper noch so eine halbwegs gerade und fühlt man sich unterstützt, ohne dass es jetzt knüppelhart ist. Also ich finde, das merkt man ganz schnell eigentlich.
Bettwäsche wechseln. Matratze, haben Sie gesagt, alle 10 Jahre. Das gilt ja nicht für die Bettwäsche.
Nee.
Macht die? Hat die irgendwie einen
Einfluss?
Es gibt
Leute, die machen das, aber.
Wow.
Ja. Also ich glaube, Bettwäsche, da ist vielleicht wichtig für alle Allergiker wieder oder alle, die immer mal so morgens die Nase dick haben. Das kommt ja dann von den Krabbeltierchen beziehungsweise deren Kotspuren, was sie meinen. Es gibt viele, viele Deutsche, die hausstauballergisch sind und gegen diesen Milbenkot 60 Grad waschen. Das heißt, da fällt ja schon viel weg, ne? So
wie
Leinen Milben, und Seide.
Moment,
und so.
Frau Doktor, jetzt nicht so schnell. Wer hat denn da Milben und warum koten die in meiner Bettwäsche? Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist einfach so. Wir haben in Sachen, also wie Teppiche, Gardinen, die muss man übrigens auch mal mit abstauben und wechseln, ne? Nicht nur das Bett im Schlafzimmer. Da setzen sich diese ganzen kleinen Krabbeltierchen rein. Das ist normal.
Kommen die
sehen
aus der
wir
Haut?
Ja nicht.
Kommen die von unseren Hautschuppen?
Die leben von unseren Hautschuppen gerne, ja. Und deswegen sind sie da auch so gerne, genau. Und wir sind aber nicht prinzipiell gegen die allergisch, sondern sozusagen gegen deren Verdauungsspuren, die die da zurücklassen. Und was da hilft, ist entweder eben Latexmatratze oder so ein Überzug, weil in den Matratzen leben die auch unheimlich gerne. Und dann eben Bettwäsche über 60 Grad waschen. Das heißt, ich bin absoluter Baumwoll-Fan. Aber
also
nichts
mit Biber, Seide, Frottee, Baumwolle kann man gut waschen, ist praktisch. Und eben 60 Grad tauglich.
Es hängt immer davon ab, wie empfindlich man ist, ne? Ja, Betten machen.
Früher kann ich noch sagen, irgendwie meine Mutter oder die Oma haben die immer noch so über dem Balkon jeden Morgen so ausgeschüttelt.
Gut. Super.
Macht das
genau
heute
richtig.
Keiner mehr, oder?
Gibt es Beschwerden wahrscheinlich von den Untermietern. Nee, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man morgens aus dem Bett steigt und das Bett direkt wieder zudeckt und dann noch eine Tagesdecke drüber deckt. Mm. Weil dann vermehren die sich ja, oh wow, super. Optimale Bedingungen für alles, was da unterwegs ist an Milben, weil wir halten es lange warm, unsere Hautschuppen sind darunter abgedeckt. Also Bett aufdecken, ausschütteln, am besten raushängen. Luft auf die Matratze lassen, auch wenn es vielleicht nicht ganz schick aussieht. Und dann kann man ja immer noch am späten Nachmittag, wenn man Gäste bekommt, das zumachen. Oder
ja,
so.
Genau, die Bettdecke mal wieder vom Balkon reinholen. Also die Milben eher erschrecken und ist schön kalt dann tatsächlich.
Ja, das
dann,
können die gar
dann
nicht.
Das mögen die gar nicht. Nee. Und dann sind die auch weg? Sterben die dann sofort?
Nee, die sterben oder nicht sofort, aber wenn man die bei 60 Grad wäscht oder wegschüttelt, dann sind sie erstmal nicht mehr auf der Matratze oder auf dem Kopfkissen.
Genau, dann sind sie beim Nachbarn unten auf dem Balkon und wenn der da seine Decke gerade raushängt, hat der die dann nächsten. So, wir müssen schön reden. Es gibt angeblich Seitenschläferkissen, Bauchschläferkissen, ja, Nackenkissen. Ja. Und die sind ja mittlerweile gefüllt. Da schreiben sie auch selbst über die in ganz unterschiedlichen, ich nenne das jetzt mal Hightech-Materialien. Ja. Was ist denn da drin und wer braucht welches Kissen?
Also Seitenschläfer sind deutlich härtere Kissen und sind auch dicker als die, die für den Nacken zum Beispiel gut sind, weil die haben ja diese eine Mulde. Also so ein bisschen vorne, dass man sich da so schön reinklinken kann. Macht auch einen schönen straffen Hals. Für mich zu spät. Und wer auf dem Bauch schläft, der knuddelt sich ja meistens eher so ein weiches Kissen darunter. Und wichtig bei Kissen auch, jedes Jahr weg. Also Kissen, die sind so belagert von unseren Hautschuppen, Haarschuppen und sowas, die muss man eigentlich jedes Jahr austauschen.
So, ich halte fest, in Corona-Zeiten ist wichtig für ein toughes Immunsystem guter Schlaf. Ich halte nochmal fest, Matratze alle 10 Jahre neu, Bettwäsche am besten bei 60 Grad waschen und am besten jedes Jahr ein neues Kopfkissen. Alles Informationen von unserem heutigen Sonntagstalk-Gast Dr. Franziska Rubin. 17 Jahre lang war sie Moderatorin von Hauptsache Gesund im MDR und beschäftigt sich als Ärztin natürlich immer wieder intensiv mit Gesundheitsthemen, um dann daraus knackige Ratgeber zu schreiben, wie zum Beispiel heute das Thema Schlaf. Meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf heißt ihr Buch. Und wenn schon die Tage, jetzt die Corona-Tage, so ungewohnt und vielleicht auch kräftezehrend für uns alle sind, dann ist es natürlich umso wichtiger, zur Ruhe zu kommen, zu schlafen, damit wir Gereiztheit vermeiden, damit wir unser Immunsystem stärken. Und dazu sollten wir natürlich auch abends nicht so viel online sein, nicht so viel Fernsehen gucken, nicht so viel aufs Handy starren. Denn ich habe heute schon gelernt, dieses bläuliche Licht ist nicht gut zum Thema Einschlafen. Ein immerwährendes Streitthema bei uns Paaren ist dann ja immer, wie warm oder wie kalt darf es im Schlafzimmer sein? Weiß nicht, ob Sie das zu Hause auch diskutieren. Ich habe Frau Dr. Rubin gefragt, was ist denn eigentlich die optimale Schlaftemperatur?
Man sagt so, dass 16 bis 18 Grad optimal ist. Kälter wird schwierig, weil es dann manchmal die Schimmelbildung auch fördert in manchen Zimmern. Und ich glaube, es ist was Individuelles. Genauso wie die Dunkelheit und das Licht und wie Paare sich einigen, das weiß ich leider auch nicht. Im Notfall dem Mann die schön die kalten Füßchen rüberstrecken. Dann.
Aber was ist mit dem Licht, Sie haben es gerade angesprochen, also Rollläden, ja, und absolute Dunkelheit mit, ja, belichtigtem Stoff nochmal von hinten an die Gardine oder doch, ja, das sich vom Sonnenlicht wecken lassen? Was
wir wissen das aus der Forschung, dass viele Leute das genauso machen, wie sie das als Baby sozusagen gewohnt sind und das auch beibehalten. Auch da gibt es natürlich dann wieder den Diskussionsbedarf zwischen Paaren. Ich denke, das muss jeder so machen, wie er will. Wichtig ist, es gehört kein Handy ans Bett, vor allen Dingen nichts mit WLAN. Also WLAN ist immer wieder in der Diskussion. Wir werden das erst wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wissen, wie schädigend das wirklich ist. Interessanterweise ist ja oft so, wenn man zum Techniker sagt, ja, ich möchte in dem Bett ein Telefon, dann sagen die, ja, da machen wir aber nur mit Kabel in der Wand. Also irgendwie wissen wir schon, dass es nicht ganz unbedeutsam ist für unseren Schlaf. Kein Fernseher ins Schlafzimmer, meiner Meinung nach. Es gibt zwar viele Leute, die sagen, die schlafen damit gut ein.
Das ist mir ein Rätsel, wie, ja, man da mal einschlafen kann.
Ja, es ist sehr viel blaues Licht. Nicht umsonst, die Polizei hat blaues Licht, weil es uns einfach alarmiert und wach macht. Und für ältere Leute wiederum, die nachts häufig aufstehen müssen, sind wirklich diese Fußleisten toll. Oder dass man an den Türübergängen so kleine Lichter hat. Aber auch da warmes Licht wählen und nicht kaltes.
Wenn wir uns verhalten, wie wir es als Kind gelernt haben, was die Dunkelheit angeht oder die Helligkeit im Zimmer, dann, ja, haben wir doch eigentlich auch gelernt als Kinder, wir brauchen Rhythmus und eben, genau, auch Rituale. So schreiben, ja, Sie es ja auch nochmal. Das verlernen wir, glaube ich, ein bisschen, wenn wir älter werden. Denn Kinder, die immer wieder einen gleichen Rhythmus haben, beim abends ins Bett gehen, schlafen, essen, Geschichte vorlesen, die schlafen dann ja auch ganz gut ein und immer zu einer gleichen Zeit. Warum verlernen wir das?
Ja, wir glauben irgendwie, dass es nicht mehr wichtig ist, aber das stimmt halt nicht. Und das ist interessant, ne? Als Mutter leide ich ja, wenn mein Kind abends nicht ins Bett gehen will, ja, oder nachts immer wieder aufwacht. Und dann halte ich mich genau an das ich mich als Erwachsener wirklich auch halten sollte. Das ist echt ein guter Punkt, wenn ich Schlafstörungen bekomme. Denn wir brauchen Rhythmus. Am schwierigsten haben es die Schichtarbeiter natürlich. Alle anderen können sich eigentlich einen guten Rhythmus angewöhnen. Und dieser Rhythmus gibt uns Sicherheit. Und in diesen Rhythmus können wir Teile einbauen, die unseren Parasympathikus aktivieren. Und das ist unser Entspannungsnerv. Und wenn wir den abends bewusst ansprechen, und deswegen gibt es ja diese ganzen tollen Hausmittel, egal ob das mit Kräutern ist, ob das mit Waschungen ist, ob das mit Atmen ist, ob das mit Meditations- oder Yoga oder was auch immer Übungen ist, dann kann ich bewusst den ansteuern und sagen, so, wir kommen jetzt runter, dann geht die Pulsfrequenz runter, geht der Blutdruck runter und dann kann ich auch besser schlafen.
Der wird im Grunde vergessen und der wird gar nicht mehr aktiviert. Das heißt, der ist so verschreckt durch das ganze Blaulicht und Energy Drinks, dass der sich ganz weit zurückgezogen hat. Muss man sich das ein bisschen so vorstellen?
Naja, wir haben den Sympathikus, das ist Adrenalin, das ist Angriff, das ist Sturm, das ist Aufregung, das ist das, was wir jetzt hier machen. Und dann gibt es den anderen, der uns wieder runterbringt. Und die bewusst wahrzunehmen und anzusteuern durch verschiedene Sachen, das ist die Lösung.
Also man muss sich im Grunde ein bisschen von dieser Sucht, ich nenne es jetzt mal des blauen Lichtes, ja, selber disziplinieren. Ja. Man kann ja anfangen und sagen, so eine Woche einfach abends ab 20 Uhr oder 21 Uhr, 22 Uhr schaue ich nicht mehr aufs Handy und lasse all die Technik einfach mal weg. Viele machen abends noch Sport, lesen oder sagen, ich nehme noch mal so mein Schlummerbierchen, Dr. Franziska Rubin. Mhm. Was ist denn mit solchen Mittelchen, um dann vielleicht doch ein bisschen in den sanften Schlaf zu kommen? Helfen die oder sagt der Profi, völliger Quatsch?
Also Sport oder beziehungsweise Bewegung, ne? Also ich finde ja zum Beispiel mit dem Hund spazieren gehen ist ja absolut super heilsam. Das liegt daran, dass wir das ganze Adrenalin, wo wir uns tagsüber so gestresst haben, egal welchen Job wir haben, das bauen wir damit ab. Und dann kommen wir genau in das, was wir brauchen zum Einschlafen, nämlich diese Vagusstimmung, in diese Entspannung. Allerdings sagt man, dass zu später Sport manche Menschen auch extrem aufkratzt, ne? Also werden ja viele Glückshormone auch freigesetzt, Serotonin, und das muss man ausprobieren, wie man es verträgt. Ich bin absoluter Fan vom Abends spazieren gehen, auch weil dann gerade so in der Jahreszeit, wo wir drinnen heizen, nochmal die ganzen Nasenschleimhäute durchfeuchtet werden. Also ich finde es sensationell. Und man weiß das auch, dass das funktioniert.
Und viele von uns haben Bücher auf dem Nachttisch liegen und haben das Gefühl, Mensch, die Seite lese ich jetzt schon seit 3 Wochen. Immer wieder. Lesen macht mich unglaublich müde, stellen ja viele von unseren Hörern dann auch fest. Ist das eigentlich ein probates Einschlafmittel zu lesen?
Super.
Beruhigt man sich
da? Ist doch genial. Da sind wir bei Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja was, was mittlerweile ganz groß geschrieben wird, auch in der Medizin. Und im Grunde geht es darum, das, was man tut, in der vollen Präsenz zu machen. Mhm. Also ich konzentriere mich auf das, was ich tue. Und das ist beim Lesen der Fall. Ich habe nur diese Zeilen, ich habe keine Ablenkung, es ist ruhig, ich lese. Das ist Achtsamkeit, in diesem Moment sich zu konzentrieren. Und auch das ist etwas, was wieder den Vagus hervorruft, also unseren Ruhenerv. Und das ist das Problem von diesen ganzen Medien. Schnelle, viele Informationen, das ist auch das Problem vom Fernsehen, was so sehr schnell geschnitten ist. Das ist echt Stress für den Kopf.
Ja, viele kennen das. Ich fühle mich eigentlich kaputt. Eigentlich bin ich müde, aber kaum liegt man dann im Bett, springt das Gedankenkarussell absolut an und man hat das Gefühl, so jetzt kann ich erstmal hier 2 Stunden lang irgendwelche Probleme wälzen. Erste Hilfe, dann liegen bleiben und Gedanken notieren oder einfach aufstehen und Haare bürsten oder T-Shirt-Berge wegbügeln.
Also ich glaube, wer länger als 15 Minuten wach liegt, sollte wieder aufstehen. Manchmal ist das Vorteil vom Wiederaufstehen, dass man dann merkt, wie müde man eigentlich ist. Manchmal muss man sich nur ein Glas Wasser holen und hinlegen und dann klappt es besser. Ich finde das mit dem Notieren sehr gut, vor allen Dingen, wenn wirklich konkrete Sachen einem einfallen, die man morgen unbedingt machen muss. Weil dann sagt man sich, oh, das muss ich mir merken, das muss ich mir merken. Das ist Stress. Also aufschreiben, dann ist es da und dann kann man sich auf was anderes konzentrieren. Ich finde, jeder Mensch sollte ein Entspannungsverfahren erlernen. Denn wenn man das mal gelernt hat, kann man genau diese Gedanken stoppen. Und dann verbindet man das mit einer bestimmten Atmung und dann geht der Blutdruck runter, Puls runter und dann kann man schlafen.
Gibt es eine Atemübung, die wir jetzt mit den Hörern gemeinsam machen können? Es ist eine abgebildet mit der Yoga-Lehrerin, das eine Nasenloch zuhalten. Einatmen, beide Nasenlöcher zu halten, aus dem anderen wieder ausatmen.
Ich glaube, da stimmt gerade was vom Ablauf nicht. Das hört sich
ja.
Ich glaube, wenn man jetzt eine machen wollen würde, dann müsste man sich mal bewusst machen, dass man ungefähr, sagen wir mal, 5 Sekunden einatmet, 3 Sekunden anhält, 8 Sekunden ausatmet. Wenn man das mal versucht, dann merkt man, wie flach man eigentlich gerade vorher geatmet hat. Also wirklich dieses. Dann die 3 Sekunden anhalten und dann 8 Sekunden wieder aus. Das ist nämlich ganz schön lange. Da kommt nämlich noch was. Und das ist gut. Dann macht man mal leer und dann kann man wieder ganz anders aufnehmen.
Also Atmung kann beruhigen, kann uns vielleicht auch schon diese Bereitschaft liefern so und dem Körper signalisieren, du bist bereit für den Schlaf, es droht eigentlich keine Gefahr mehr. Ja. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass dieses Schlafzimmer, und wir reden jetzt heute nicht über Sex und Erotik, das kann ja auch ein ganz toller Ort sein.
Warum eigentlich nicht?
Nein,
aber wir doch mal.
Ja, wir können auch das Thema vielleicht mit Ihrem nächsten Buch dann wechseln. Aber heute geht es ja darum, dass diese Matratze eher so eine Bedrohung ist, weil man dort nicht zur Ruhe kommt. Stellen Sie das fest im Gespräch mit Patienten, dass viele schon richtig davor zurückweichen?
Ja.
Vor
es
dem
gibt,
Abend?
Es gibt wirklich Menschen, die das extrem belastet. Und denen hilft ja dann meistens das Gespräch zu gucken, wie viel Schlaf brauchen die eigentlich. Viele denken ja, sie müssen wirklich diese 8-9 Stunden schlafen, was Quatsch ist. Viele kommen mit
so
weniger
aus. So zusätzlicher
aus.
Druck dann, ne?
Genau. Und dann gibt es ja auch diesen Spruch, wo ich erst, als ich das recherchiert hatte, gedacht habe, Mensch, also irgendwie fühlt sich das ein bisschen komisch an, sich zu sagen, ich muss nicht schlafen. Aber wenn man mit Betroffenen redet, dann hilft denen das tatsächlich, weil es auch wahr ist. Hm. Man wird trotzdem weiterleben. Irgendwann holt sich der Organismus das, was er braucht. Und wenn ich den Druck rausnehmen kann in der Situation und mir einfach sage, okay, ich muss nicht schlafen, aber ich konzentriere mich auf meine Atmung, dann ist man manchmal schneller weg, als man gedacht hätte.
Meditation haben wir schon angesprochen. Tees und Kräutermischungen gehören natürlich auch
ja,
zur natürlichen Medizin. Bester Tee zum Einschlafen?
Es sind immer die Mischungen, also die kann man sich selber machen lassen, auch in der Apotheke, aus Baldrian und Hopfen, das sind die hier ansässigen stärksten Schlafkräuter. Die Melisse ist gut, die schmeckt auch gut. Passionsblume gehört vielleicht noch dazu. Das sind eigentlich die Hauptkräuter, die man wirklich sich auch so zusammenmischen kann, dass es einem schmeckt.
Also ich trinke jetzt erst nochmal meinen Kaffee weiter, aber heute Abend dann vielleicht einen Melissentee. Franziska Rubin ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich glaube, wir machen vielleicht gleich nochmal das Thema Familie und Schlafen. Denn wenn kleine Kinder im Haus sind, dann krabbeln die ja schon mal ins Bett, sollen in ihr eigenes. Was ist das perfekte Kinderbett? All das klären wir gleich mit Dr. Rubin. Bei uns dreht sich heute alles um den gesunden Schlaf. Wussten Sie, dass Eltern in den ersten beiden Lebensjahren, wenn der Nachwuchs dann endlich da ist, insgesamt ein halbes Jahr an Schlaf verlieren? Und mich wundert das ja sowieso, wie dieses Land funktioniert mit all den Eltern, die kleine Kinder haben. Vielleicht sind Sie ja auch heute Nacht mit dieser Fliegerpose durch die Wohnung gelaufen und haben gehofft, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter einschläft. Wir Mütter und wir Väter mit älteren Kindern können Ihnen aber sagen, der Schlaf kommt zurück. Franziska Rubin hat selbst drei Töchter. Sie ist mein Gast heute und ich spreche mit ihr über das Thema Schlaf und unter anderem darüber, dass ja auch schon kleine Kinder ganz unterschiedliche Schlafbedürfnisse haben können, oder?
Kinder kommen auf diese Welt, wie wir ja wissen, alle mit einer gewissen Grundausstattung. Und ich habe das bei meinen Zwillingen ganz deutlich gesehen, dass die eine wirklich von Anfang an 13 Stunden brauchte und die andere 11. Und da muss ich dann auch wirklich überlegen, okay, an welcher Stelle, wie regeln wir das denn jetzt? Ja, weil die eine macht die andere wach und dann ist die natürlich knatschig. Das erste Jahr mit den Zwillingen und dann kam ja die Flora noch dazu. Das war so anstrengend, dass ich teilweise überhaupt, ich sah fürchterlich aus. Meine Freundinnen haben immer gesagt, mein Gott, wie siehst du denn aus? Habe ich gesagt, danke für die positive Rückmeldung. Ja, weil das war einfach Wahnsinn. Es ist so schwierig, die Kinder in den Schlaf zu bekommen, selber gut zu schlafen. Das wird plötzlich so ein Thema, wo man vorher nie drüber nachgedacht hat.
Ja, man hat ja immer das Gefühl, für einen selbst bleibt gar kein Schlaffenster dann mehr. Denn wenn man selber in die Tiefschlafphase rutscht, brauchen die dann schon wieder Nahrung.
Ja, ich fand immer so schwierig, dass man weiß, okay, die sind jetzt gerade eingeschlafen, jetzt schlafen die vielleicht 1 bis 2 Stunden tagsüber.
Du musst auch
schlafen. Wie kriege ich das jetzt hin? Genau, und da hat mir wieder die Tatsache, dass ich autogenes Training erlernt habe, sehr geholfen. Also ich kann wirklich 10 Minuten schlafen und danach weiterziehen.
Ich kenne Freunde, die lassen noch bis so ins Grundschulalter die Kinder fast jede Nacht ins Bett krabbeln, weil die dann irgendwann um 2 oder um 3 kommen, zerzaust, zerknautscht und süß, wie sie dann aussehen mit ihren Teddys unterm Arm und kriechen dann ins elterliche Bett. Ist das eigentlich gut oder führt das auch zu einer Schlafstörung vielleicht später mal bei den Kindern?
Nee, das glaube ich nicht. Die Kinder suchen die Nähe und ich denke, wenn man das als Erwachsene wegsteckt, dann ist es ja auch gut. Bei den meisten läuft es halt darauf hinaus, dass ein Partner mit dem Kind schläft und der andere jede Nacht auszieht, was einfach auch eine Schlafstörung ist, muss man so sagen. Und jede Familie muss das für sich entscheiden, was sie da verkraften kann. Also wir hatten halt 3 kleine Kinder und wenn man denen jetzt erlaubt, immer ins Bett zu kommen, wir haben Betten neben unser Bett gebaut. Also wir haben praktisch auf der gleichen Ebene Kinderbetten dran gebaut von meinem Bruder, der hat es gemacht, die zu unserer Seite offen waren. Dann konnte man die Hand reinlegen, aber hat die nicht ständig über sich gehabt.
Tipps sonst für müde Mütter und Väter?
Naja,
durchhalten, Zeit geht vorbei oder gibt es einen konkreten Tipp?
Also ich fand damals sehr wichtig, dass die Kinder Rhythmus brauchen. Das ist das, was Sie auch schon angesprochen haben. Je klarer ein Abendverlauf ist, das heißt, dass ich sage, okay, wir essen, weiß ich was, um 6. Dann haben wir unsere Geschichte, die wir uns vorlesen. Fernsehen würde ich sagen, nur am Wochenende. Also weil das ist schon auch anstrengend für die Kinder. Und dann gibt es das gemeinschaftliche Zähneputzen. Das Baden zum Beispiel bringt ja Kinder extrem gut runter, zack, und dann geht's ins Bett. Und ich habe es halt immer so gemacht, aber zur Selbsterhaltung, dass die dann auch alleine praktisch einschlafen müssen. Also es gibt das Verabschiedungsritual, man kann sich erzählen oder streicheln oder wandern, ein Küsschen, bam, so, und dann geht man halt raus. Das muss jeder selber entscheiden, aber je mehr Rituale bei den meisten Kindern, also die Partykinder, die man mitschleppen kann, die sind eigentlich viel seltener, als man sich das leider erhofft, gell?
Ja, das stimmt.
Und wenn man das als Eltern schafft, auch sich da abzugrenzen in gewisser Weise, dann schläft man natürlich besser, ne? Weil dann hat man ja in der Regel dann erstmal bis 7 Uhr früh Zeit zu schlafen.
Und das ist ja nicht ganz unwichtig, wie wir heute eben auch lernen. Ja. Ganz kurz zum Schluss, wir wollen gleich nochmal klären, erstens haben wir noch unseren Fragenhagel für Sie und dann, wie ist das eigentlich, wenn man als Berufstätiger im Schichtdienst arbeitet, Krankenhaus, als Radiomoderator oder Pförtner, was auch immer, klären wir gleich mit Dr. Franziska Rubin, unser Gast im hr3 Sonntagstalk.
Heute geht's darum, wie wir alle besser schlafen können. Und die Schichtarbeiter und Arbeiterinnen unter Ihnen können ein Lied davon singen, dass unregelmäßiger Schlafrhythmus wirklich nichts Schönes ist. Was macht Schichtarbeit mit uns, mit unserem Schlaf? Das habe ich die Ärztin und Autorin Franziska Rubin gefragt, die sich ja mit gesundem Schlaf beschäftigt hat und auskennt.
Also das ist mittlerweile auch wissenschaftlich ganz gut untersucht, dass eine Schichtarbeit wirklich zum einen eine Gefahrenquelle ist, weil wir in der Nacht ja immer diese Tiefzeiten haben, wo wir uns nicht gut konzentrieren können und zum anderen auch für viele Stoffwechselabläufe im Körper nicht positiv ist. Nichtsdestotrotz kommen manche Menschen nicht drum rum. Und dann gibt es so ein paar grundsätzliche Tipps, wie man das besser gestalten kann.
Welche?
Ja, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, wie man den Rhythmus wählt. Also der Rhythmus sollte sich nach vorne richten, also dass man am besten mit einer Morgenschicht anfängt, dann den Nachmittag wechselt und dann in die Nacht und dann die Freizeit hat. So wäre es am besten. Viele Arbeitgeber berücksichtigen das ja auch. Und am besten tatsächlich alle 2 bis 3 Tage wechseln, damit der Körper sich noch nicht so dran gewöhnt hat.
Ist das so, dass das bei den Arbeitgebern auch bekannt ist?
Ja,
dass
es gibt immer mehr.
Rücksicht drauf genommen wird in den großen und hoffentlich auch in den kleinen Unternehmen. Denn manchmal liebt man ja einfach den Beruf, den man ausübt, als Mediziner zum Beispiel. Und dazu gehört in einer Klinik natürlich auch der Wochenenddienst, der Schichtdienst, der Nachtdienst. Ja. Hilft dann ein Nickerchen eigentlich am Mittag?
Ja, das hilft vielen, aber man darf das wieder nicht zu lang wegwählen, weil wir ja nach 2 Stunden oder nach einer Stunde fallen wir in diesen Tiefschlaf und wenn wir da nach 2 Stunden wieder rauskommen, dann sind wir schon manchmal ganz schön müde. Also am besten immer diese 20, 30 Minuten, wenn man irgendwie vorschlafen will oder am Nachmittag schlafen will. Und ansonsten viel helles Licht bei der Arbeit hilft, auch dann wirklich versuchen, sich mit dem Essen, dem neuen Rhythmus anzupassen und aufpassen zwischen 2 und 5 Uhr morgens, weil da passieren am meisten Unfälle, gerade bei Schichtarbeit.
Thema Essen und Schlafen haben wir jetzt heute gar nicht ganz so viel berücksichtigt. Gibt es Nahrungsmittel, die man auf keinen Fall zu sich nehmen sollte, bevor man einschläft?
Naja, viele wissen, dass sie wegen Sodbrennen nicht schlafen können. Da muss man rauskriegen, was es ist, ob es vor allen Dingen der Zucker ist oder ob es eben das scharfe Essen ist oder das zu fette Essen. Das macht sicherlich keinen Sinn, abends leicht zu essen. Am besten gedünstetes Gemüse, so in der Richtung, ja.
Also. Und wahrscheinlich auch etwas früher. Man soll ja 4 Stunden, bevor man schlafen geht, das letzte Mal essen.
Ja, macht Sinn. Die Südländer halten sich nicht dran, aber die gehen auch viel später zu Bett. Man kann alles machen in diesem Leben, solange man gut schläft. Aber wenn man nicht mehr gut schläft, dann ist es eben Zeit zu gucken, okay, was stopfe ich mir denn jeden Abend rein, ja.
Klar. So, wir machen noch kurz einen Fragenhagel. Einiges davon haben Sie schon beantwortet, aber wir hauen noch mal einiges raus. Dr. Franziska Rubin ist ein früher Vogel oder ein Morgenmuffel?
Nix von beiden.
Lieber kalt oder warm im Schlafzimmer?
Kalt.
Hell oder dunkel?
Mittel.
Seitenschläfer oder Rückenschläfer?
Seite.
Harte Matratze, weiche Matratze?
Mittel.
Warmer Tee oder heiße Milch mit Honig?
Heiße Milch mit Honig.
Wecken Sie Ihre Kids oder wecken Ihre Kids Sie?
Mittlerweile wecken die mich immer noch.
HR3. Zu Hause in Hessen.